Ja, liebe Geschwister, als ich darüber nachgedacht habe, was für einen Text nimmt man am Karfreitag, da wurde mir klar, dass wir immer nur Ausschnitte nehmen können. Und dann habe ich gedacht, wer bist du eigentlich, der Karfreitag erklären will? Ich stand erstmal da und habe gedacht, kann man das überhaupt Karfreitag in der ganzen Größe, im ganzen Ausmaß, kann man das erklären, kann man das auslegen, kann man das, was? Und dann kam ich zu dem Schluss, wir können es nicht. Wir können Karfreitag, alles was da passiert ist, überhaupt nicht ausloten. Das hat solche Dimensionen, dass wir das wahrscheinlich in der Ewigkeit erst richtig erfassen können. Aber ich habe trotzdem einen Text genommen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 22, 39 bis 48. Da heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder. Betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Karfreitag ist eigentlich der Tag der Entscheidung. Der Entscheidung über Gehorsam oder Ungehorsam des Gottessohnes. Entscheidung über ewige Rettung oder ewigen Tod. Und was für eine schwere Entscheidung. Wahrer Gott und wahrer Mensch ringt mit dem Tod. Voller Seelenschmerz. Schon das können wir kaum fassen, dass Jesus als Person wahrer Gott und wahrer Mensch war. Und dann sagen wir das oft so leicht oder denken das, ist doch klar, war doch Gottes Sohn, musste doch alles so gehen, der hatte alle Macht und alles. Und im Grunde genommen durfte ihm das doch alles gar nicht schwerfallen, was er zu tun hatte. Nun sagt der Hebräerbrief uns etwas anderes. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert. Zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen. Und ist auch erhört darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das muss man sich mal zu Herzen nehmen. Und dann habe ich gedacht, wie war eigentlich das Gebetsleben unseres Herrn Jesus? Gebet mit starkem Flehen, mit starkem Geschrei, mit Tränen. Und ich frage mich, wann war uns das letzte Mal bewusst, dass wir so gebetet haben? Oder haben wir überhaupt schon mal so gebetet? Dass wir zu Gott geschrien haben. Dass unsere Worte nicht ausreichten, sondern mit dem Herzen gebetet haben. Ich kann mich erinnern, wir waren mal in einer Situation, da hatten wir Angst gehabt. Angst um die Gesundheit von Sigrun. Darf man als Christ Angst haben? Jesus hatte auch Angst. Er hat gesagt, wie ist mir so bange davor. So, und dann haben wir gebetet um die Gesundheit von Simon. Und der Arzt, der sie untersucht hatte, der hat gar nicht so beruhigend auf uns gewirkt, sondern eher hektisch und hat Befürchtungen gehabt. So, und dann haben wir gebetet. Und ich hatte zur Angewohnheit, jetzt werde ich daran erinnert, Jesus ging seiner Gewohnheit oft nach Gethsemane, an den Ölberg. Und ich hatte auch eine Gewohnheit, bei uns ist auch ein Berg, direkt wenn ich aus dem Haus gehe. Und dort bin ich öfter hingegangen und dann hatte ich so richtig Zeit zum Beten. Ganz alleine. So, und eines Tages, wir beteten immer um Gesundheit, und eines Tages gehe ich wieder auf den Berg und plötzlich wusste ich, es ist gut. Die Krankheit ist nicht zu fürchten. Ganz plötzlich kam mir das. Und so wie ich war, kniete ich nieder, schrie zum Herrn und schrie den Namen Jesus raus. Ich habe gedacht, und wenn es Leute hören, ist mir auch egal. Aber so kann ich mir jetzt vorstellen, wie ein Siegesschrei. Ich habe sofort meine Schwester angerufen und habe gesagt, du, das und das habe ich erlebt. Und wenn das jetzt anders ausgehen sollte, habe ich keine Erklärung. Ich war eigentlich gewiss, jetzt ist es durch. Und es war auch so. Die gute Nachricht kam und es war in Ordnung. Ich wurde so dran erinnert, nicht? Jesus als Gottes Sohn im Gebet mit starkem Flehen, mit Geschrei, mit Tränen. Hatte er das nötig? Ja, er hat es nötig, weil er auch ganz, ganz Mensch war. Gethsemane, der vertraute Ort, wohin der Herr sich oft mit den Jüngern zurückgezogen hatte, erlebt einen Machtkampf, bei dem Himmel und Erde den Atem anhielt. Eine dramatische Szene. Gute Gewohnheit, nach seiner Gewohnheit habe ich gedacht, das ist für uns auch gut. Wenn wir eine gute Gewohnheit haben, uns öfter an einem stillen Ort zurückziehen, um ganz allein zu beten. Mit den Worten, setzt euch hier, bis ich gebetet habe, ließ der Herr 8 seine Jünger am Eingang des Gartens zurück, um sich mit Petrus, Johannes und Jakobus tiefer in den Garten zurückzuziehen. Die 3 Zeugen seiner Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung, was sahen sie nun? Sie waren ja damals sprachlos vor Herrlichkeit. Herr, lass uns hier bleiben. Hier ist es gut. Und sie waren ganz überwältigt. Und was sahen sie jetzt? Sie sahen nun ihren Herrn in großer Bedrängnis, als er betrübt und beängstigt wurde. Und sie hörten seine bewegende Worte, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Allein mit dem Vater und doch in der Reichweite der Jünger betet Jesus. Wir können erinnert werden an eine Parallele mit Abraham. Abraham auf dem Weg nach Moria, die Knechte bleiben mit dem Esel zurück. Und Abraham sagt, bleibt hier, ihr mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und dann das ergreifende Gespräch zwischen Vater und Sohn auf dem Weg zur Opferstätte und die Frage Israels, Isaaks nach dem Schaf zum Brandopfer zeigen deutlich Parallelen zu dem, was Jahrtausende später in Gethsemane zwischen dem Sohn Gottes und dem Vater vorgegangen sein mag. Ein Steinwurf von den 3 Jüngern entfernt betet Jesus. Und dieses mahnt auch uns, eine erschütternde Szene mit Abstand und Ehrfurcht zu betrachten, ein wenig von seinen Jüngern entfernt. Was unser Herr dort an Todesangst und Seelenqualen litt, als er dreimal flehte, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Können wir nicht ermessen, vielleicht ein wenig erahnen, das Entsetzen vor dem Gericht Gottes über die Sünde und die Tatsache, dass er, der Reine und Sündlose, der Erschaffer und Erhalter des Lebens, zur Sünde gemacht werden und deshalb sterben musste. Das stand vor seiner Seele. Das war der bittere Kelch, den der Herr in den Stunden der Finsternis am Kreuz trinken musste. In Lukas 4, Vers 13 wird berichtet, dass der Teufel, nachdem er jede Versuchung vollendet hatte, für eine Zeit von ihm wich. Jesus begann seinen Weg und die Versuchung. Eine Zeit lang von ihm wich. Das war in der Wüste, nachdem der Herr Jesus getauft war, zu Beginn seines Dienstes. Jetzt, in der Nacht vor seinem Tod, bot der Versucher noch einmal jede Raffinesse seiner Verführungskunst auf, um den Herrn zum Ungehorsam, dem Willen Gottes gegenüber, zu bewegen. Der ringende Kampf, den Lukas beschreibt, deutet an, mit welch geballter Macht Satan, der die Macht des Todes hat, dem Fürsten des Lebens gegenübertrat. In diesem ringenden Kampf betet er heftiger. Wir können aus den Worten schließen, dass Jesus eigentlich schon in Gethsemane seinen Dienst beenden sollte. Satan wollte nicht, dass er ans Kreuz geht. Satan wollte nicht, dass er diesen Kelch trinkt. Denn er wusste ganz genau, wenn Jesus durchhält, dann ist er verloren. Für immer verloren. Und deshalb setzt er alles ein, um Jesus davon abzubringen. Und dann sehen wir wieder dieses Menschliche auch an Jesus. Diesen Kampf halte ich durch. Wie er vorher schon sagte, wie ist mir bange davor. Als dann kam der große Moment, als der Kampf entschieden war und Satan geschlagen den Kampfplatz räumen musste. Er hatte sich durchgerungen, den Willen des Vaters zu tun. Und von da an stand für Jesus alles fest. Alle mit allen Konsequenzen geht er jetzt diesen Weg. Aber dieser Gebetskampf war eigentlich die Entscheidung. Da hat Jesus volle Gewissheit gehabt, das ist mein Weg und nichts bringt mich davon ab. Und er stand auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Welch ein Gegensatz! Der Herr entschlossen, den Willen des Vaters zu erfüllen und nach Golgatha zu gehen. Die Jünger unfähig, auch nur eine Stunde mit dem Herrn zu wachen, eingeschlafen vor Traurigkeit. Als das Grauen des Todes in Gethsemane auf ihn fiel und seine Seele bis zum Tod betrübt war, sehnte er sich als Mensch nach der Nähe seiner Jünger. Im Psalm 69, 21 steht: Ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keinen gefunden. Jesus war ganz allein. Der Versucher war abgeschlagen, der Herr entschlossen, den Kelch des Leidens zu trinken. So spricht er zu den Jüngern: So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Steht auf, lasst uns gehen, der mich überliefert ist nahegekommen. Jesus verschweigt den Jüngern in Gethsemane nicht seine unsagbare Not, die er im Blick auf das vor ihm stehende Kreuz, Aber er beugt sich unter Gottes Plan und Willen. Oft schreiben wir Gott ja vor, was er zu tun hat. Wir dürfen vertrauensvoll unsere Wünsche sagen und Gott an Verheißung erinnern, aber nicht mit egoistischen Wünschen ihn zum Erfüllungsgehilfen machen. Das ist vielleicht auch der Unterschied oft unserer Gebete zu dem Gebet Jesu. Gethsemane, der Tag der Entscheidung, Karfreitag, Tag der Entscheidung auch für uns. Entscheiden wir uns für ein Gebetsleben im Gehorsam Gott gegenüber? Führen wir einen Kampf gegen unsere alte Natur? Gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit? Das beschreibt die Bibel als unser Kampf. Kampf gegen die lähmende Unlust zum Beten, gegen Müdigkeit, gegen plötzliche Fantasien und Traumreisen? Ist das oft nicht so? Wo sind wir manchmal in unseren Gebeten? Der Gebetskampf in Gethsemane ist die letzte Gebetsszene, die von den Jüngern wahrgenommen wurde. Die Gebete am Kreuz haben sie nicht miterlebt. Außer Johannes. Alle anderen waren geflohen oder beobachteten wie Petrus aus der Ferne, um das Ende zu sehen. So allein war Jesus, auch von seinen vertrautesten Jüngern, verlassen. Als neugierige Zuschauer, der ihn schließlich dann wenige Stunden später unter Fluchen und Schwören verleugnete. Und dann? Dann begann die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte, in welcher Jesus, unser Bürger und Stellvertreter, von Gott verlassen, zur Sünde gemacht und für unsere Schuld bestraft wurde. Es kam eine Finsternis über das Land, hieß es, eine Dunkelheit. Und in dieser Zeit, diese 3 Stunden, dauerte ungefähr von 12 Uhr bis 3 ungefähr diese Mittagszeit. Da hat Gott sich total von seinem Sohn abgewandt. Diese Dunkelheit, diese Verlassenheit konnte eigentlich nur Jesus ertragen. Oder musste er ertragen. Und da, in dem, wurde die gesamte Schuld der gesamten Menschheit auf ihn gelegt. Der Gottessohn am Kreuz. Wie heißt es doch in der Bibel? Wahrer Gott und wahrer Mensch? Gott am Kreuz, das Land mitten am Tag von einer plötzlichen Finsternis überfallen und in diesen Stunden auf dem Hügel Golgatha, da schien der Himmel verschlossen zu sein. Und der erschütternde Schrei Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verhallte scheinbar ungehört, unbeantwortet in der bedrückenden Dunkelheit auf Golgatha. Doch es blieb nicht finster. Nach den 3 Stunden der sühnenden Leiden Jesu hören wir den befreien, jubelnden Siegesruf, der im Grundtext nur mit dem Wort Tetelestai besteht, das mit vollbracht, bezahlt oder vollendet übersetzen kann. Und uns ist es überliefert, es ist vollbracht. Dabei war es nur ein Wort. Und da habe ich gedacht, ist das so wichtig? Es ist vollbracht, ist doch ein Siegesruf. Aber dann habe ich gedacht, Tetelestai, ein Wort, da habe ich gedacht, Jesus war am Ende. Der hat nur noch ein Wort rausgebracht, vollbracht. Und wir sagen, es ist vollbracht. ist auch richtig so. Und Jesus sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Gibt es einen größeren Anreiz, mit ganzem Herzen ein Leben zur Ehre unseres Gottes anzustreben, als das vollkommene Leben und Sterben unseres Herrn und Heilandes zu betrachten und das auf uns wirken zu lassen? Ich möchte mit zwei Liedversen schließen. Es gibt angesichts des Kreuzes nur eine Konsequenz. Zwei Liedstrophen. Es ist ein Evangelium. Dein Kreuz zerstört den falschen Ruhm. Durch deinen Tod bin ich befreit. Gebunden als dein Eigentum an dich für alle Zeit. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Amen.